Hallo, schön, dass du dich dazu entschieden hast, dir heute die Folge anzuhören, in der es um die empirische Typenbildung nach Kluge geht. Ich hoffe, von der Akustik her ist es gerade okay, weil ich gerade im Auto sitze und ein paar freie Minuten habe und mir gedacht habe, ich erzähle dir kurz dazu etwas, weil ich bis jetzt dazu mich noch gar nicht geäußert habe, obwohl ich in meiner Doktorarbeit auch neben der Inhaltsanalyse nach Meyring, die ich ja bereits thematisiert habe, ebenso eine Typenbildung nach Kluge vorgenommen habe. Bei der Inhaltsanalyse, das habe ich ja bereits in der Folge zuvor oder ein paar Folgen vorher bereits beschrieben, ist es so, wie der Name schon sagt, dass es eben um das Generieren von Inhalten geht. Das heißt, man möchte bei Interviewteilnehmern zum Beispiel, da hat man dann die Interviews als Transkript vorliegen und man möchte wissen, was waren jetzt die wichtigsten Inhalte der 10, 15, 5, 3, wie auch immer geführten Interviews. Da ist es in der Regel so, dass wenn man dann ein Kategoriensystem entwickelt, basierend auf diesen Aussagen der Teilnehmer, dass man das Teilnehmer unabhängig macht. Das heißt, man möchte alle Inhalte abbilden, die man anhand der Interviews generiert hat. Natürlich ist es dann möglich, zum Beispiel mittels des Programms Max QDA, ich arbeite sehr gerne mit Max QDA, ist es möglich, dann zu identifizieren, welcher Teilnehmer hat aber welchen Inhalt angesprochen. Man kann sich dann sozusagen einen Kategorienbaum für jeden Teilnehmer generieren lassen. Bei der Typenbildung ist es allerdings so, dass man die Inhalte nicht von allen Interviewteilnehmern abbildet, sondern man versucht, bestimmte Gruppen zu identifizieren. Gruppen oder Typen zu identifizieren, die untereinander möglichst homogen sind und sich möglichst stark von den anderen generierten Gruppen unterscheiden. Wie kann man das machen? Laut Kluge muss man dafür zuerst oder zunächst ein Merkmal wählen. Ein Merkmal, von dem man ausgeht, dass es eben diese Gruppen möglichst homogen innerhalb schafft und möglichst heterogen nach außen schafft. Du kannst meinem Blogbeitrag auf meiner Website entnehmen, dass oder du kannst da erkennen, dass ich ein Beispiel genommen habe eines Teilprojekts von Kluge. Das beschreibt sie in ihrem Buch. Das habe ich auch als Quelle in meinem Blogbeitrag angegeben. Ich möchte allerdings jetzt hier in der Podcast-Folge von meiner eigenen Typenbildung reden. Dann hast du einfach ergänzend beide Sichtweisen, einmal im Blogbeitrag und einmal eben hier in der Podcast-Folge. Ich habe zunächst inhaltsanalytisch nach Meyring gearbeitet. Das heißt, ich habe meine über 120 Interviews, die ich geführt habe, inhaltsanalytisch ausgewertet und identifiziert, was sind denn Inhalte aller Teilnehmer? Was sagen alle Teilnehmer zur Berufsgruppe der Busfahrer? Wenn du jetzt die Folge als erste Folge eingeschaltet hast, nochmal ganz kurz. Ich habe meine Doktorarbeit über das Berufsimage der Berufsgruppe der Busfahrer geschrieben und habe Teilnehmer befragt, dahingehend, welches Bild sie über die Berufsgruppe der Busfahrer haben. Falls du Interesse hast, dir da mehr reinzuhören, kann ich dir nur die Folge empfehlen, in der ich auch spezifisch über meine Doktorarbeit rede. Ich habe also, wie ich bereits gesagt habe, alle Inhalte mittels eines Kategoriensystems zunächst einmal generiert. Also, was sagen Teilnehmer zur Berufsgruppe der Busfahrer? Was sind da Inhalte? Und mir ist dabei aufgefallen, als ich dann wirklich alle Interviews analysiert habe, dass zwar alle mehrheitlich ein negatives Bild über die Berufsgruppe haben, also ein geringes Gehalt, schlechte Berufsvora oder geringe Berufsvoraussetzungen, schlechte Arbeitsbedingungen, dass es allerdings schon hier und da Teilnehmer gab, die ein positiveres Bild über die Berufsgruppe hatten und ein negativeres Bild über die Berufsgruppe hatten und ein gemischtes Bild über die Berufsgruppe hatten. Und mir ist aufgefallen, dass das zusammenhängt mit der Anspruchshaltung, die Sie an den Busfahrer haben. Das heißt, was erwarten Sie vom Busfahrer? Und in Abhängigkeit von Ihrer Erwartungshaltung verändert sich auch Ihr Bild. Dementsprechend habe ich, so wie Kluge es beschreibt, dann auch das Merkmal festgelegt, Anspruch an die Serviceleistung, also was erwarten Teilnehmer vom Busfahrer hinsichtlich des Services, also informieren, Säubern des Busses, Hilfestellungen und was erwarten Sie hinsichtlich der Beförderungsleistung? Also Transport von A nach B, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und so weiter. Und habe dann eben diese beiden Merkmale festgelegt, als Vergleichsdimensionen festgelegt. Und dann ist es eben nach Kluge so, dass man diese Vergleichsdimensionen oder dass man diesen Vergleichsdimensionen Merkmalsausprägungen zuschreibt. Das habe ich jetzt gerade schon angedeutet. Serviceleistung wäre zum Beispiel bei mir, formell habe ich, glaube ich, unterschieden, interaktiv und tangibel. Das heißt, ich habe dahingehend unterschieden, welchen Anspruch haben Teilnehmer. Wollen sie nur, dass der Busfahrer formell ist, freundlich und höflich begrüßt? Wollen sie, dass er interaktiv ist, also eingreift bei Problemen, aufsteht und hilft beim Ein- und Aussteigen? Oder wollen sie eine Serviceleistung, die tangibel ist? Also wollen sie, dass er sich um seine Uniform kümmert, um die Ausstattung kümmert, um die Sauberkeit des Busses und habe eben dem Merkmal Anspruch an die Serviceleistung drei Merkmalsausprägungen zugeschrieben. Habe dann für das andere Merkmal, das ich festgelegt habe, Beförderung, also Anspruch an die Beförderung, habe ich unterschieden zwischen zielorientiert, also einer Beförderung von A nach B. Soll der Busfahrer einfach nur von A nach B befördern? Soll er zuverlässig und sicher befördern? Oder soll er auch flexibel befördern? Das heißt, auch mal außerhalb einer Haltestelle Personen rauslassen, auch mal warten, wenn Personen gerade noch auf den Bus zugerannt kommen, obwohl er eigentlich schon losfahren müsste. Und habe also dem Merkmal Anspruch an die Beförderungsleistung diese drei Merkmalsausprägungen zugeschrieben. Wenn du dir das jetzt wie eine Tabelle vorstellst und auf der linken Seite die Beförderungsleistung hast und auf oben in der Tabelle die Serviceleistungen hast und unten drunter jeweils drei Merkmalsausprägungen, die ich genannt habe, und dir das dann praktisch wie eine Mehrfeldertafel, eine Merkmalsmatrix vorstellst, wie eine Tabelle, kannst du dann jedem Teilnehmer aus deinem Interview in Abhängigkeit an seine Anspruchshaltung an den Service und an die Beförderungsleistung, kannst du diesen Teilnehmer einem Feld zuordnen. Zum Beispiel einem Feld, er erwartet vom Busfahrer, dass er formell ist, also ist er bei dem Feld formell, und wo stößt er bei der Beförderungsleistung oder wie ist seine Anspruchshaltung an die Beförderungsleistung, zum Beispiel zielorientiert. Also kann dieser Teilnehmer dem Feld zugeordnet werden, formell und zielorientiert. Das ist praktisch so wie beim Schiffe versenken. Da hast du ja auch zwei Achsen sozusagen und dann erfragt man ja, keine Ahnung, hast du ein Schiff auf A3 zum Beispiel? Und A3 ist ja einfach nur eine Zuordnung zu einem Feld. Und wenn du diese Zuordnung mit allen Teilnehmern durchführst, gibt es natürlich Teilnehmer, die in einem Feld gemeinsam landen, weil sie eben alle 3, 4, 5, 10, wie auch immer, eine Anspruchshaltung an den Busfahrer haben, die formell und zielorientiert ist. Das ist dann optimalerweise so, dass du ganz viele verschiedene, oder was heißt viele, dass du unterschiedliche Gruppen bilden kannst, die sich hinsichtlich der von dir gewählten Merkmale, bei mir ist es jetzt die Anspruchshaltung an die Beförderungs- und die Serviceleistung, dass sie sich dann dahingehend ähneln, also in ihrer Gruppe möglichst homogen sind. Du kannst dann diese unterschiedlichen Gruppen dir nochmal spezifisch anschauen und schauen, aha, diese Person, die ich jetzt dem Feld formell und zielorientiert zugeschrieben habe, was haben die denn gemeinsam? Haben die gemeinsame demografische Daten? Haben die irgendwie andere gemeinsame Merkmale, andere gemeinsame Aussagen? Was macht diese Gruppe praktisch aus? Und kannst dann zum Beispiel einen Repräsentanten dieser Gruppe wählen und ihn beschreiben und sagen, dieser Repräsentant, den du jetzt gewählt hast, der macht diesen Typus aus. Der macht diesen Typus formell und zielorientierte Anspruchshaltung aus. Die Wahl des Merkmals, das musst du eben selbst festlegen. Dafür gibt es unterschiedliche Merkmale, die da zur Verfügung stehen aus deinem Material. Und du musst festlegen, welche Merkmale wählst du und welche Merkmalsausprägungen schreibst du den Merkmalen zu. Die müssen natürlich fest definiert sein, sodass jemand anderes, der jetzt diese Typenbildung vornehmen würde, also praktisch die Untersuchungsteilnehmer der Merkmalsmatrix zuordnen würde, dass es dann ähnlich ausfällt. Muss nicht 1:1 sein, aber schon ähnlich von der Verteilung her. Ja, ich hoffe, ich konnte dir damit erstmal einen Einblick geben in die empirische Typenbildung. Wenn du möchtest und du sagst, ich habe es jetzt nicht ganz verstanden, beziehungsweise die Merkmalsmatrix würde ich gerne nochmal bildlich vor mir haben, kannst du einfach gerne über Google, über die Universität Kaiserslautern und meinen Namen, kommst du auf den Cluedo-Link und kannst meine Arbeit runterladen und über die Suchfunktion einfach empirisch bedingte oder empirisch begründete Typenbildung nach Kluge eingeben. Und da ist das, was ich gerade beschrieben habe, auch nochmal bildlich einzusehen. Und es gibt, wie gesagt, unterschiedliche Merkmalskombinationen für meine Arbeit, war eben die, die ich jetzt beschrieben habe, von Relevanz. Allerdings kann das auch sein, bei Kluge in einem Teilprojekt, beschreibt Kluge in ihrem Buch zum Beispiel, setzt sie die unterschiedliche Merkmale der Delinquenz, also der Verbrechen sozusagen gegenüber und entwickelt daraus verschiedene Typen. Also da gibt es ganz viele verschiedene. Da können wir auch gerne nochmal in den Austausch gehen. Falls es für dich vordergründig so ist, dass du verschiedene Personengruppen identifizieren möchtest. Verschiedene Personengruppen, zum Beispiel, ich habe auch in meiner letzten Folge, glaube ich, beschrieben, dass es sogenannte Kaffeetypen gibt, den Latte Macchiato-Typen, den Cappuccino-Typen, und das wäre auch eine mögliche Typenbildung. Es gibt auch Typenbildungen bei Wahlen. Welcher Wahltyp bist du? Also welcher Kaffeetyp bist du? Oder welche Kaffeetypen existieren, welche Wahltypen existieren, welche Religionstypen existieren. Also der Begriff der Typenbildung ist einfach in ganz vielen alltäglichen Bereichen von Relevanz. Welcher Gesundheitstyp bist du, welcher Bewegungstyp bist du oder welche Bewegungstypen, welche Gesundheitstypen existieren. Und das ist einfach unglaublich spannend zu identifizieren aus einem Pott von 50 Teilnehmern, von 60 Teilnehmern, von 10 Teilnehmern, von 15 Teilnehmern, gibt es da verschiedene Gruppen, die Ähnlichkeiten aufweisen und sich von anderen unterscheiden, um da auch Rückschlüsse zu treffen. Du kannst natürlich jemanden, der zum Beispiel vom Gesundheitstyp eher derjenige ist, der zum Heilpraktiker geht, auf Naturheilverfahren schwört, den kriegst du bei einer Kampagne nicht mit einer mit Überzeugung zum Impfen zum Beispiel oder Überzeugung zur Kortisonspritze oder wie auch immer. Dann müsstest du eine andere Strategie verfolgen, um diese Person mit die Naturheilverfahren jetzt präferieren zu kriegen. Einfach nur mal als Beispiel. Und wenn du zum Beispiel einen Latte Macchiato-Typen für dich gewinnen willst, ich spreche jetzt mal ein bisschen von Marktforschung zum Beispiel, dann kannst du natürlich nicht dafür werben, oh, super leckerer schwarzer Kaffee, komm doch irgendwie in mein Café und trink einen super tollen schwarzen Kaffee, weil ein Latte Macchiato-Typ wird eher auf die Milch abfahren mit Kaffeegeschmack als auf einen schwarzen Kaffee. Das einfach nur mal so platt dargestellt, um dir zu verdeutlichen, wie relevant auch so eine Typenbildung sein kann. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen dazu begeistern und freue mich, wenn du mich einfach dazu kontaktierst. Wir können auch gerne immer in einem ersten Kennenlerngespräch erörtern, ob es überhaupt Sinn macht und ob du es für deine Arbeit überhaupt vordergründig als relevant erachtest oder eben nicht.